ich habe eine Idee. Und dann kam ich da irgendwie einen Tag rein und dann war wirklich, ich glaube, die haben gerade Pesto gemacht. Da war alles voller Basilikum. Und dann war so irgendwie das, hä? Und dann habe ich so überlegt, warum eigentlich, hast du noch nie probiert mal bei dem Drink Gin Smash die Minze gegen Basilikum auszutauschen? Und das habe ich dann am Abend hier gemacht. Das war sehr ruhig. Wir hatten hier, wo wir jetzt sitzen, saßen 3, 4, 5 Gäste. Ich habe da vor uns den Drink gemacht und dann war das schon in dem Moment, wo man den ins Glas gießt, kam der halt knallgrün raus. Und man hat sofort gesehen, dass alle Gäste sagten, was das? Dann wollte ich das erklären. Das ist ein Gin Smash. Ja, wollen wir auch.
Moin, moin, Hamburg!
Jörg Meyer über den Cocktail, mit dem er Hamburg auf die internationale Barkarte geholt hat, den Gin Basil Smash. Hallo und willkommen in 2026 und zur ersten Folge von der Hamburger Insight, dem Podcast vom Magazin der Hamburger. Alle 14 Tage lernst du hier die Menschen kennen, die Hamburg besser und besonders machen. Kulturell, kulinarisch, sozial. Ich bin Regine Marxen, Autorin, Journalistin, Hamburgerin und heute nehme ich dich mit in die Innenstadt. In einer Seitenstraße nahe dem Rathaus befindet sich eine Bar, die Menschen aus aller Welt nach Hamburg zieht. Das Le Lion, Bar de Paris. Geburtsort des Gin Basil Smash und der Erfinder dieses grünen Stardrinks ist Jörg Meyer. In dieser Folge verrät dir der Barinhaber und Wahlhamburger nicht nur, warum er Minze gegen Basilikum tauschte und so diesen Gin Basil Smash überhaupt erst erfunden hat. Er nimmt dich mit in seine eigene Vergangenheit, raus aufs Land, wo die Familie noch heute einen Gasthof führt. Er erzählt von der Oma, die mit einem Ochsenziemer im Gastraum für Ordnung sorgte, von seinem Weg in die Hansestadt und in die Barszene. Ein Landjunge von Weltformat. Aber jetzt genug gefaselt. Auf geht's. Lieber Jörg Meyer, schön, dass wir hier heute zusammensitzen. Es ist ein Montagmorgen. Das ist ein Tag oder beziehungsweise eine Tageszeit. 10.30 Uhr haben wir uns hier getroffen in deiner Bar Lyon in der Hamburger Innenstadt nahe des Rathauses. Ist eigentlich nicht der Tageszeitpunkt oder überhaupt der Tag an einem Montagmorgen, wo ich mich sonst in einer Bar rumtummle. Du wahrscheinlich schon, ne?
Ich schon, ja. Montags ist, kann man mal schön viel, da ist endlich Ruhe. Da kann man dann schön viel schaffen. So wie heute unseren Wasserrohrbruch bekämpfen oder so. Ja. Das ist immer was zu tun.
Jippie, ein Wasserrohrbruch. Mhm. Und du sagtest, als ich hier reinkam, das passiert sowieso gerne am Wochenende, weil da am meisten Druck auf der Leitung ist.
Wahrscheinlich ist es auch Murphy's Law, aber in der Regel passiert es immer dann, wenn mindestens der Nachtzuschlag fällig ist oder der Notdienst oder also. Ich habe selten, dass es am Mittwochmittag passiert. Das wäre schön, dann könnte ich alles organisieren. Aber meistens passiert das Freitag, Samstag.
Ja, aber lass uns von diesem nicht ganz angenehmen Thema übergehen zu hoffentlich angenehmeren Themen.
Absolut.
Und gehen so ein bisschen durch deine Geschichte, durch die Geschichte dieser Bar. Und ich möchte wie immer in diesem Podcast gerne beginnen mit kurzen Fragen und einer kurzen Antwort deinerseits, damit wir dich ein bisschen kennenlernen. Und ich möchte starten mit der Frage, Franzbrötchen oder Fischbrötchen?
Guck mal, das ist gar nicht so leicht mit den kurzen Antworten. Weil ich beides gerne mag. Es hat seine Zeit. Tagsüber immer Franzbrötchen, nachts nach Reeperbahnbesuch Fischbrötchen.
Ja, ein funktionaler Esser.
Ja, absolut.
Was macht dir garantiert immer gute Laune?
Och, was ist das? Also ich habe eigentlich immer gute Laune.
Da gibt es nichts, was dir garantiert immer gute Laune macht?
Nö, selbst im Rohrbruch stecken wir weg. Das ist alles, also weiß ich nicht. Schlechte Laune habe ich gar nicht so oft.
Und wenn du schlechte Laune machst oder hast, was macht sie dir dann?
Ah, das ist auch interessant. Ich glaube, am meisten ist das wirklich, also mein Job ist ja am Wochenende 200, 300, 400 Gäste hier durchschleusen. Und da gibt es natürlich so ein paar menschliche, also ich rede mir, also was heißt aufregen auch nicht, weil mich ärgert dann einfach für Menschen manchmal so. Das bringt die Nacht mit sich und der Alkohol und so, aber dann unverschämt sind und so. Aber lernt man mit der Zeit auch mit umzugehen, man lässt das nicht an sich ran. Früher hat man sich dann lange geärgert, das mache ich nicht mehr.
Hast du einen Lieblingsort in Hamburg? Außer deiner eigenen Bar?
Meine eigene Bar, meine eigene Wohnung. Aber ansonsten, wo bin ich denn oft? Das ist eine gute Frage. Es gibt so viele. Ich glaube, ich mache einen kleinen Shoutout zu meinem Nachbarn. Da bin ich immer mittags bei Alexandros. Das ist immer so eine, das ist hier so um die Ecke so ein kleines Restaurant mit nur einem Tagesgericht. Da gehe ich mal. Das ist immer so die halbe Stunde, wo man mal ein bisschen dummes Zeug redet und der Tag dann ganz lustig ist.
Wenn du verreist, was darf in deinem Koffer niemals fehlen?
Ich darf in meinem Koffer niemals fehlen? Das ist auch eine gute Frage. Wenn ich wahrscheinlich realistisch wäre, hat man immer seine Technik dabei. Aber Ich überlege gerade, ich habe gar nicht viel so, dass ich sage, also es gibt natürlich die normalen Sachen des Bedarfs, die man mitnimmt, aber ich kann jetzt nicht pumpen, dass ich irgendwie, also bis auf die, weiß ich nicht, habe ich keine, muss ich dich anlügen? Weiß ich nicht.
Ich hatte schon Antworten wie meine Badehose, weil ich grundsätzlich ans Meer.
Nee, das kann ich halt auch nicht. Ich mache, also ich liebe Stadturlaub. Ich bin gar nicht so ein, klar, mit Familie und so mache ich das auch gerne mal ans Wasser, aber ich liebe wirklich, dass die schönsten Reisen sind. Vielleicht ist das dann, was man mitnimmt, ist eher der Weekender, also die kleine Reisetasche, weil ich eigentlich immer so, das Schönste finde ich 2-3 Tage Stadturlaub. Ist auch wahrscheinlich die teuerste Form des Urlaubs, weil man dann immer all in geht, wenn man in große Städte fährt und dann essen und trinken geht, 24 Stunden. Das macht immer am meisten Spaß.
Was ist denn deine Lieblingsstadt neben Hamburg?
Habe ich nicht. Ich bin gerne in Hamburg, aber es gibt natürlich viele, ich bin oft beruflich auch gewesen und immer noch in London, das liebe ich. Wir waren vor kurzem in Barcelona, ich weiß es nicht. Also ich reise einfach gerne, aber ich habe keine Lieblingsstadt. Muss ich leider gestehen, habe ich nicht.
Hast du einen großen Gänsehautmoment hinter dem Tresen deiner Bar gehabt, der dir immer im Kopf bleiben wird?
Nein. Viele, aber ich habe keinen besonderen, wo ich sage, das war jetzt der große Moment, habe ich nicht.
Und hast du einen vor dem Tresen? Nicht nur in deiner eigenen Bar, aber vielleicht auch?
Nee, ich hoffe, ich enttäusche dich nicht mit meinen Antworten, aber ich bin gar nicht so ein bester, größter, schneller, weiß ich gar nicht. Ich wüsste jetzt gar nicht, es gab natürlich viele tolle Momente hinterm und auch vor dem Tresen, aber ich habe jetzt nicht so gesagt, wow, das war der eine große Moment. Also ich könnte behaupten, ich hatte einen ganz großen Moment hinter meiner Bar. Da kam eine sehr gut aussehende Frau in meine Bar, die hat einen Martini-Cocktail bestellt, die durfte ich dann heiraten, glücklicherweise vor vielen Jahren. Das war ein ganz toller Moment, aber ansonsten weiß ich gar nicht. Also daran erinnere ich mich gerne. Da dachte ich, wer ist das denn? Wie cool ist die denn? Ja.
Sehr schön. Ich erinnere mich auch, dass du eingestiegen bist ins Barbusiness, weil du dachtest, man kriegt da auch am meisten Telefonnummern, oder?
Das war zumindest eine Erkenntnis, die ich aus der Elysee Hotel Bar mitgenommen hatte von dem Barteam, einer der drei Punkte, die mir aufgefallen ist, ja.
Gucken wir gleich nochmal später, ob sich das bewahrheitet hat. Zumindest in diesem Fall hat es ja irgendwie funktioniert. Ja. Was möchtest du unbedingt nochmal lernen in deinem Leben?
Was möchte ich unbedingt nochmal lernen? Puh, weiß ich auch nicht. Ich bin einfach so, ich bin gar nicht so.
Du hast keine Bucketlist oder so?
Nee, habe ich nicht. Ich gehe morgens zur Bar und dann gucke ich mal, was der Tag so bringt. Oder mal, weiß ich nicht. Ich lebe so in den Tag. Ich bin nicht so geplant. Ist vielleicht auch ein Synonym für, wenn man Gastronomie und Bar lebt, weil das lebt ja sehr von kurz. Das ist das, was ich an der Bar besonders mag, auch als Form von Gastronomie, ist, dass das unverbindlich und kurzfristig ist. Dass man nicht große Menüs, große Abende, alles so. Ich liebe die Bar, weil sie spontan ist, man redet ein bisschen dummes Zeug. Man hat einfach überraschenderweise einen guten Abend. Jetzt bin ich auch zum Beispiel ein großer Freund. Wir nehmen keine Reservierung mehr an und sowas, weil das ist alles so dieses. Ich mag es einfach total, wenn das alles ungeplant, spontan. Das mag ich, deswegen liebe ich den Job auch so in dieser Bar.
Und trotzdem gibt es ja Konstanten, zum Beispiel den Löwen, der hier hinter der Bar thront.
Das stimmt.
Wofür steht der in deinem Leben?
Also der wurde natürlich durch den Erfolg und durch die lange Zeit, die wir die Bar machen, vielleicht auch emotional aufgeladen. Am Anfang ist es eine recht einfache Geschichte. Wir haben vor dieser Bar eine ganz kleine Bar in Hamburg betrieben und die haben wir nach einer Kurzgeschichte von Ernest Hemingway benannt. Die hieß Der gute Löwe, auf Französisch gesprochen Le Bon Lion. Die war ganz klein und da hatten wir nur ein ganz paar Gäste und dann haben wir endlich diese Location gefunden und konnten das ein bisschen größer bauen und dann sagten unsere Gäste auch schon immer, wir gehen zum Löwen. Weil die erste Bar hieß ja Le Bonio, der gute Löwe. Das war einfach nur ein Logo mit einem Löwen. Der hatte auch Flügel, weil die Geschichte von Ernest Hemingway ist in Venedig und da gibt es geflügelte Löwen als Stadtzeichen. Und so haben wir dann uns überlegt, wir lassen das Le Lion, weil schon auch wir den Namen hatten, dass die Gäste gesagt haben, wir gehen zum Löwen. Und haben dann ich habe den Namen leider, das hat mich letztens schon mal, ich habe den vergessen, das muss ich unbedingt nachreichen. Das ist ein Hamburger Bildhauer, der das gemacht hat. Der hat den Löwen für uns angefertigt.
Ja, recht heroisch, ne?
Ja, ja, absolut. Hat er auch, also bin ich sehr stolz. Ich mag den sehr. Es ist
Wie viel wiegt der?
Fast gar nichts, weil der ist aus so, ich weiß nicht, wie das heißt, das Material, aus dem man so Surfbretter macht. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder Bronze oder weiß ich nicht, Marmor hier, das habe ich natürlich nicht skulptiert hier, sondern das ist auch teuer, sondern oder man kann das mit so diesem, ich weiß nicht, wie das heißt.
Unsprayen.
Ja, das ist angesprayen, ja, so gemalt dann. Ne? Aber der hat das sozusagen geschnitzt, nicht aus diesem Material. Das ist sehr, das machen viele. Das ist so sehr gut zu bearbeiten. Also man kann ihn, das ist, man kann ihn alleine tragen, wenn man vorsichtig ist. Er ist nicht so schwer.
Er wäre also portabel. Er könnte sich auch in eine andere Bar bewegen und an einen anderen Standort.
Haben wir schon mal, der ist schon ein bisschen rumgekommen, aber nicht viel. Aber wir haben ihn schon, der war schon mal in London, der war schon mal in Paris. Ach. Manchmal nehmen wir ihn mit. Ja. Kommt er in den Bus und dann...
Ich wollte gerade sagen, der fliegt wahrscheinlich nicht so gerne, ne?
Nee, der will immer, der ist ein bisschen, ist eine kleine Zicke, der will immer First Class, mir zu teuer. Ich stelle den hinten im Bus.
Gut, es ist dein Löwe. Jörg, wir sind, glaube ich, ein Jahrgang. Du bist Jahrgang 1975, ne?
Wenn du das auch bist, dann
bist du. Ja. Ich werde noch 50 in diesem Jahr. Wir nehmen diesen Podcast auf Mitte November.
So, wie feierst du?
Ich plane tatsächlich eine größere Feier.
Ja, sehr gut.
Mit alten und neuen Gefährten, auch Menschen, die ich lange nicht gesehen habe. Wie hast du denn
einfach
gefeiert?
Einfach mal das erste Drittel des Lebens ordentlich feiern.
Richtig, so gehe ich das auch an. Wie hast du denn den gefeiert?
Lustigerweise habe ich natürlich die gleiche strategische Überlegung getroffen wie du. Hab dann aber leicht umgeschwenkt auf etwas kleiner. Waren trotzdem, also wir haben es altersgerecht ins, heute würde man neudeutsch sagen, ins Daydrinking verpasst. Also wir haben uns einen schönen langen Tisch im Plat de Jour gebucht. Dann waren wir mit 20 Leuten vielleicht da und ein bisschen Familie, also Freunden und Familie da essen. Dann sind wir am Nachmittag, das war natürlich ein glücklicher Zufall, ich habe zufällig um die Ecke eine Bar. War auch schon Sonnenschein, haben wir auf der Terrasse gesessen, 1, 2, 3 kleine Drinks genommen. Zum Leidwesen der anderen Gäste, die sagten, oh, kann man hier was trinken? Nee, heute noch nicht, erst um 17 Uhr. Also wir waren ja allein da. Mhm. Und dann sind wir, das war so meine Idee, ich wollte einen Stroll machen, einen Spaziergang. Dann sind wir bei einem der schönsten Läden in Hamburg, Feinkost Schnalke. Mhm. Kennst du das?
Ja.
Wo es Blumen und Bierchen gibt. Ja. Und am Samstag auch mit lustiger Musik, da haben wir dann den Einstieg gewagt. Und dann sind wir da so langsam die Straße runtermarschiert hinter der Reeperbahn, dann in die Pelikanbar, die ich sehr schätze, weil das auch sehr lustig ist. Und dann wurde das immer ein wilderer Abend. So, dann sind wir den ganzen, dann haben wir Hamburg total gemacht mit Reeperbahn, mit Abriss, mit Karaoke, mit Roschinski, mit Hamburger Berg, mit Fischmarkt, Fischbrötchen, da dann kein Franzbrötchen. Also wir haben von 11 Uhr bis 5, 6 Uhr morgens und dann war das auch gut. Aber es hat mir sehr gut gefallen.
Das klingt auch nach einer runden Hamburg-Sause irgendwie, ne?
Ja, ich hatte so die Überlegung, entweder Hamburg oder meinen 40-jährigen Geburtstag habe ich lustigerweise in New York gefeiert. Da hat ein Freund von mir eine Bar eröffnet. Da waren nicht so viele natürlich aus Deutschland mit, aber das war auch schön.
Das ist sonst eine harte Auflage, ne? Ich freue mich, dass ihr kommt.
Ja, aber bitte den Flug, ne?
In der günstigsten Stadt schlechthin, in New York.
Genau. Stellt euch mal nicht so an. Genau.
Wird super.
Ja. Und aber ich hatte irgendwie, das hat mir sehr gut gefallen.
Ich hatte mir überlegt, ob du das hier gefeiert hast, weil ist das hier ein Arbeitsort oder ist diese
Arbeit.
Bar ein Wohnzimmer für dich, das dich ja jetzt wirklich schon seit 2007 begleitet, ne?
Ja, also natürlich ist da ganz viel Herzblut drin und so, aber irgendwie, meine Frau kennt das, ich bin ungerne privat hier. Also ich mache das natürlich manchmal auch gerne, aber so irgendwie unterbewusst, für mich ist Arbeit immer Arbeit. Ich bin nicht gerne auf der Arbeit privat. Es war auch schon früher so, ich finde Arbeit ist Arbeit und privat ist privat. Ich verstehe auch nicht, wenn man so lange, ich sag mal so zum Feierabend noch in der Bar ewig so rumhängt und so. Ich mache das lieber fertig und gehe da woanders hin.
War das schon immer so?
Ja.
Weil ich
es gibt Ausnahmen, also ich habe mal ein Restaurant betrieben, da war ich noch sehr jung, da haben wir auch viel da gefeiert, muss ich gestehen. Schönen Gruß an Rainer, sorry für die ganzen Kosten. Aber er hat mitgefeiert, muss ich fairerweise sagen. Das war noch eine andere Zeit.
Du sprichst von Rainer Wendt, ne?
Genau, mein Kompagnon. Immer noch.
Das ist ja genau dein Kompagnon und kann man auch sagen, eine Freundschaft, weil mit dem verbindet dich ja viel, ne? Ja,
absolut. Last Man Standing, mit denen kenne ich schon sehr lange. Wir haben uns vor circa 30 Jahre her kennengelernt mit dem Atlas. Und seitdem machen wir also diese Bar zusammen. Wir haben dann auch jeder eigene Sachen und machen auch anderen Kram, aber das hier machen wir zusammen.
Und diese kleine Bar, die du schon erwähnt hast, der Erstanlauf dieser Bar sozusagen, war das auch im Hinterzimmer der Bar gegenüber oder des Cafés gegenüber? Man munkelt, so gewesen.
Man weiß das.
Okay,
nicht.
Dann lassen wir das.
Muss immer noch klären mit der Rechtsberatung, wir haben Verjährungsfristen.
Wir lassen das einfach mal im Dunkeln.
Genau.
Aber lass uns doch mal weiter schauen auf deine Vita, beziehungsweise wir machen vorher noch den Exkurs zu etwas Grünem, nämlich zu Basilikum, das meines Wissens in New York erdacht wurde, oder da kam so eine Inspiration, dann kamst du nach Hamburg, du hast dir gelegentlich, habe ich gehört, Zutaten im Café de Paris ausgeliehen und da war statt Minze ein bisschen Basilikum, du hast dir gedacht,
ich war viel, die wollten gerade Pesto machen, das ganze Kühler stand voll mit Basilikum.
Du hast diese Geschichte, glaube ich, unglaublich oft erzählt.
Ich habe sie tausendmal erzählt, aber ich erzähle sie gerne weiter.
Ja, es ist immer, du sitzt da als Journalistin und denkst dir so, okay, er hat diese Geschichte unwahrscheinlich oft erzählt. Und trotzdem gibt es immer noch Menschen, die sie, glaube ich, zum ersten Mal hören. Und in kurzen Worten, erzähl uns einmal die Geschichte des legendären Gin Pesto, wie du ihn damals zuerst genannt hast. Der hieß
ja
Gin Pesto,
fanden die Gäste nur doof. Ich höre mal sehr viel auf meine Gäste, wie man merkt. Mache ich manchmal unterbewusst natürlich.
Manchmal ist es ja auch gut, ne?
Gast ist König. Nicht zu viel natürlich, der Gast braucht Führung. Aber
ach so, siehst du.
In der Nacht ist das schwierig. Also ich sag mal so, man muss in der Nacht aufpassen. Dass, da muss man nicht immer auf die Gäste hören, weil manchmal sind die dann schon ein bisschen angetüdelt.
Ja, ja, je später der Abend, desto weniger vertrauenswürdig ist vielleicht
desto
der Gast.
Desto größer das Ego und desto geringer das, die Vernunft. Ja. Ja, also das Lölio ist berühmt geworden mit dem Gin Basil Smash. Das ist ein Drink, den ich hier 2008 mal kreiert habe und angefangen habe zu servieren. Tatsächlich ist es, was ich immer interessant finde, ist, dass das natürlich immer so, da kommen ganz viele Fragen. Wie ist man da drauf gekommen? Wie geht das? Das Interessante ist tatsächlich, die ersten 5-6 Jahre hat das keinen interessiert. Also, der Drink wurde hier immer bekannter. Die Gäste haben den immer mehr getrunken. Ich merkte auch, da ich extrem gut vernetzt war, dass der Drink von immer mehr Bars serviert wird und immer auch international mehr serviert wird und Anerkennung findet. Aber das hat wirklich, ich glaube, nach 5, 6, 7 Jahren kam so langsam der Bumerang und dann haben auch so Hamburger Medien und alle mal gesagt, kommt das von euch? Und dann wurde das dauert so einen Moment, bis das so. Das ist ja nicht so, dass man was serviert und alle sagen, oh toll, das braucht so eine Zeit, bis das so bekannt wird. Und entstanden ist das tatsächlich auch durch eine Reise nach New York im Winter 2007, Anfang 2008. Und da waren meine Frau und ich in vielen Bars zu Besuch. Und da war gerade ein Drink auf allen Menüs, der so ein bisschen neu und hip war bei den coolen Bars. Das war der Whisky Smash. Und zwar ist der Whisky Smash ein Cocktail aus Bourbon und Minze. Und der wurde früher ganz stark zubereitet. Und dann hat so ein ganz bekannter New Yorker Barkeeper Dale Groff zusammen mit Audrey Sanders, die haben so eine neue Bar eröffnet, haben so ein neues Menü und das Menü ging darum, dass man so alte Klassiker neu macht. Hm. Und die haben diesen Whisky Smash so ein bisschen verändert im Rezept, deutlich frischer und der wurde plötzlich überall serviert, der war total angesagt. Und den habe ich auch in fast jeder Bar immer getrunken und auch nicht wenig und fand den total gut und habe den natürlich, als ich hier in Hamburg war, auch unseren Gästen serviert. Das ist eine sehr simple, das ist eigentlich ein Whisky Sour mit Minze, also wenn man es vereinfacht darstellt. Und das kam bei unseren Gästen sehr gut an. Und zu der Zeit wurde Gin schon sehr berühmt, so in den Bars, wo das schon ist jetzt 17 Jahre her. Aber zu der Zeit war das in den Bars schon ganz modern, dass man viel Gin so benutzt hat. Und dann haben die Gäste auch angefangen zu sagen, und wir natürlich auch zu sagen, vielleicht machen wir den Whisky Smash einfach mal mit mit Gin. Und dann hat man sozusagen einen Gin Sour mit Minze. Und das wurde als Gin Smash hier auch schon viel getrunken dann unter den Stammgästen. Und dann kamen so mehrere Dinge zusammen. Wir gingen so, die kalten Monate waren vorbei, Januar, Februar, März, dann wird die Bar mal ein bisschen ruhiger. Wir waren auch noch nicht so bekannt, deswegen der erste Sommer, das wusste ich schon, das wird nicht so viel hier. Und dann haben wir überlegt, wir machen ein neues Menü für den Sommer und dann habe ich angefangen, Drinks zu probieren. Und dann war ich tatsächlich immer im Lelio, im Café Paris, weil ich mir mal so ein paar Zutaten geklaut habe, in Absprache natürlich. weil ich dachte, jetzt musst du wie extra.
Erlaubtes Klauen.
Genau, lass mich mal kurz ins Kühlhaus. Ich muss mal eben schnell ein paar Früchte holen. Ich habe eine Idee. Und dann kam ich da irgendwie einen Tag rein und dann war wirklich, ich glaube, die haben gerade Pesto gemacht. Da war alles voller Basilikum. Und dann war so irgendwie das, Und dann habe ich so überlegt, warum eigentlich hast du noch nie probiert, mal bei dem Drink Gin Smash die Minze gegen Basilikum auszutauschen? Und das habe ich dann am Abend hier gemacht. Das war sehr ruhig. Wir hatten hier, wo wir jetzt sitzen, saßen 3, 4, 5 Gäste. Ich habe da vor uns den Drink gemacht und dann war das schon in dem Moment, wo man den ins Glas gießt, kam der halt knallgrün raus. Man hat sofort gesehen, dass alle Gäste sagten, was ist das?
Ja.
Dann wollte ich das erklären. Das ist ein Gin Smash. Ja, wollen wir auch. Okay. Weil es ist lustig, 20 Jahre vorher wäre es wahrscheinlich was Blaues gewesen, aber Farbe verkauft sich anscheinend immer noch.
Und natürlich.
Das ist halt, es fällt auf. Ein grüner Drink war zu der Zeit halt, was ist das denn?
Grün ist aber, sieht irgendwie gesünder aus als
genau,
blau.
Genau, das kam dann noch hinzu.
Es wirkt so vital. Sagen.
Genau, es ist ein gesundes frischer Basilikum. Aha, okay. Aha. Und das wurde dann immer mehr. Und dann ist der Drink so langsam sehr bekannt geworden.
Inzwischen gehen, glaube ich, 25.000 ungefähr im Jahr hier über den Tresen. Das ist
so knapp unser Jahresschnitt.
Baust du den Basilikum und das Basilikum, Entschuldigung, selber an?
Nein, würde mir schon öfter. Aber also wir machen jetzt ungefähr 500 Kilo im Jahr.
Basilikum vor.
Kaufen wir, aber ich glaube, es lohnt sich noch nicht selber dafür. Und Urban Gardening, weiß ich nicht. Also hier auf dem Dach geht es, glaube ich, nicht. Unsere Stadt würde da, glaube ich, zu sehr regulieren. Aber ansonsten müsste man mal drüber nachdenken. Weiß ich nicht.
Ich finde es aber witzig, dass du sagst, es hat einfach ein bisschen gedauert. Vielleicht ist es das Hanseatische in dieser Stadt. Ich meine, es hat ja auch ewig gedauert, bis Hamburg mal erkannt hat, dass wir so eine starke Beatles-Geschichte zum Beispiel haben. Da musste erst so eine Stefanie Hempel kommen und Hamburg irgendwie erzählen, hey, hier sind die Beatles groß geworden. Auch so, echt? Vielleicht war das hier auch so, ach echt, hier kommt irgendwie dieser inzwischen dann doch ikonische Drink her, auch aus Hamburg.
Ja, vielleicht ist es so. Aber ich glaube, wie gesagt, Dinge brauchen natürlich auch ein bisschen Zeit. Gut, Beatles ist jetzt vielleicht ein harter Vergleich, weil die sind natürlich riesig.
Ich dachte, ich denke einfach mal
kurz. Das gefällt mir. Also ich fühle mich geschmeichelt hier auf allen Leveln mit denen. Technisch gesehen würde ich sagen, sind wir ein paar Stufen drunter. Aber also wenn wir es schaffen, einen alkoholischen Drink so bekannt zu machen wie die Beatles, boah. Also, unwahrscheinlich, aber gut.
Vielleicht habe ich hier doch noch irgendwie so eine Bucketlist initiiert.
Ja, ja, das könnte sein, wer weiß.
Du hast deine Anfänge auf dem Lande. Du bist ein Landei, ne? Kann man so sagen.
Also, kann man so sagen. Also, ich bin in Niedersachsen sehr ländlich aufgewachsen, Und würde das als Landei.
Bei Dinslaken.
Also Dinslaken wäre im Ruhrgebiet, der Ort heißt Dink. Entschuldigung. Du machst nichts, wird immer verwechselt. Also es gibt einmal Bünde. Das wird
ich bin nicht die Einzige.
Ist nicht
da bin ich sehr erleichtert. Nee.
Dinklage ist die registrierte Stadt, zu der diese Bauernschaft gehört. Ja.
Du hattest, deine Eltern hatten einen Landgasthof, da hat auch deine Großmutter immer abgehangen, lustigerweise neben einem...
Haben alle abgehangen,
getrockneten, neben einem getrockneten...
Ach so,
das fand ich spannend.
Du hast ein Interview gehört.
Hattest eine lustige Jugend, habe ich mir gedacht.
Wir haben den Landgasthof, in dem wir, also den gibt es immer noch, Meierbünde, in dem wir auch gewohnt haben, tun. Also das Wohnhaus ist sozusagen mit dem Landgasthof ein großes, mit Saalbetrieb und so. Und da war auch ein bisschen ältere Generation, die haben da vom Krieg und so immer noch mit uns gewohnt, unter anderem meine Großmutter. Und die Geschichte, auf die du, das ist ein sogenannter Bullenpesel, das scheint viele Menschen fasziniert zu haben. Das ist ein getrockneter Penis eines Bullen, den man lang zieht und der ist, wenn der so getrocknet ist, dann ist der sehr, der gibt nach, aber bleibt stabil und den umwickelt man dann mit Klebeband oder so. Dann hat man einen erstklassigen Schlagstock und das war früher auf dem Land so. Das hatte meine Großmutter immer hinterm Tresen stehen, wenn die Dorfjugend dann sehr eskaliert ist, dann es reichte in der Regel, dass sie ihn anhob. Also er wurde selten zur Ausführung gebracht, glaube ich.
Hast du sowas hier auch?
Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Es ist bei uns in der Regel, kann man das durch Gespräch regeln.
Ja. Vielleicht für die eine oder andere Kiezbar wäre das wahrscheinlich eine Empfehlung.
Ich weiß nicht. Also ich weiß auch nicht, ob das mittlerweile als Waffe klassifiziert ist oder nicht. Aber, keine Ahnung.
Das ist auf jeden Fall schon mal eine prägende Erinnerung, kann ich mir vorstellen.
Ich sehe jetzt schon, irgendjemand macht den Webshop bullenpesel.de.
Ja.
Vielleicht ein Businesskonzept.
Du hast doch einen, trinkabenteuer.de. Ich
würde wollte den jetzt nicht als Waffengeshop irgendwie. Ja.
Aber ist das eine der prägenden Erinnerungen? Gibt es weite prägende Erinnerungen aus dieser Zeit?
Da gibt es ganz viele. Also ich habe da, klar ist das prägend. Ich habe da gerne gelebt und fand das toll. Und natürlich war diese Verbindung zu Gastronomie, die da 24/7 stattgefunden hat. Ich glaube schon, dass das sehr prägt. Also früher hatten wir immer donnerstags Ruhetag. Ich überlege gerade, warum es Donnerstag war, eigentlich ja ungewöhnlich. Und da war es zum Beispiel so, auch wenn man einen Ruhetag hat, dann klingeln halt aber 8 Uhr morgens die Gäste von hinten, also die Nachbarn und so, weil die immer noch was von dir, es gibt halt keine Ruhe da. Da kommen immer, das ist auch nicht was ich unbedingt gut finde, aber das war dann einfach so. Ne? Da war immer, und da waren schon sehr viele interessante Tage und Abende und Nächte, die prägend sind, glaube ich schon.
Man sagt ja immer gerne, man kriegt die Leute aus dem Dorf, aber das Dorf nicht aus den Leuten. Ist das auch bei dir so?
Ich
bin auch Landei, also insofern.
Kannst du das ja selber beantworten.
Ich sag nein. Das Dorf bleibt immer ein bisschen drin.
Natürlich, ja. Ich glaube, es ist ja deine Kindheit. Das heißt also, egal was du, wie du aufgewachsen bist, bist ja sozialisiert worden. Also,
und was ist das bei dir? Das Dörfliche, was du immer noch in dir trägst?
Ich glaube, eine Menge vieler Kleinigkeiten. Weil ich kann das jetzt nicht an einer Sache festmachen. Aber also wie gesagt, ich glaube, der große Vorteil ist, Also ich lebe sehr gerne in der Stadt und habe auch die Vorzüge von der Großstadt kennengelernt. Die Großstadt ist ja, ich mag das ja total gerne, ist anonym. Das liebe ich auch total an meiner Bar und deswegen bin ich vielleicht auch so eher, liebe ich das Unverbindliche an der Bar, weil man vielleicht mit diesem, das ist schon auch anstrengend, wenn man so immer sehr, ist immer auf dem Dorf, die Gaststätte, wo jeder auch immer von allen Seiten kommen kann und irgendwie das, also dass man halt nie so eine Abschottung hat, finde ich schwierig. Das habe ich auch so gelernt, glaube ich. Deswegen finde ich zum Beispiel diese Mischung ganz gut. Ich glaube, ich habe viel auch vom Land kennengelernt und lieben gelernt, aber kenne auch, was wichtig ist als Abgrenzung. Ich glaube, die Mischung ist wichtig.
Was hat dich denn genau nach Hamburg getrieben? Ich glaube 1995, richtig?
Wie gesagt, da ich ja nicht so der geplante Mensch bin, reiner Pragmatismus.
Du hattest eine Ausbildungsstelle im Hotel Elysée und hast dir gesagt, okay, das ist es. Als Kellner, glaube ich.
Ich müsste nochmal die Verjährungsfristen mit der Rentenklasse klären, aber ich glaube, 30 Jahre zählen. Ich wollte sagen, ich habe davor, ich befürchte, es war nicht alles ganz so angemeldet. Mhm. Ich habe mal eine Zeit lang, ein paar Wochen so einem Gärtner geholfen in Berlin. Da haben wir so, also ich habe mein Abitur gemacht und dann konnte ich nicht direkt, und dann früher musste man ja noch Wehrdienst machen. Leider gibt es ja wieder diese Diskussion, also der größte Schwachsinn. Und ich habe das abgelehnt und wollte Zivildienst machen und das zog sich und es ging irgendwie nicht. Und dann musste ich, dann habe ich erstmal einen Job angenommen, um Geld zu verdienen. Bei diesem Gärtner, hab da immer, das war alles in Ordnung hier. Und dann waren wir aber auch mal ein paar Wochen in Berlin, in der Großstadt, direkt nach dem Abitur mit 19. Da haben wir einen Unigarten angelegt und dann fand ich einfach die Großstadt so toll. Das war 1994, 1995. Und da war die Großstadt sehr wild in Berlin und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann kam ich wieder nach diesen paar Wochen und dachte mir, egal was jetzt willst du erstmal eine Großstadt. Ich habe gerne auf dem Land gelebt, dann wollte ich weg. Und dann habe ich das möglichst schnell mir überlegt, was kannst du machen. Studium muss man immer diese Zeiten abpassen, diesen Slot und so, es dauert mir zu lange. Und dann habe ich gesagt, Gastronomie kennst du, dann machst du sowas. Dann habe ich mich in allen Großstädten beworben und bin überall abgelehnt worden. Weil das ja zu der Zeit noch so üblich war, dass man so, in guten Häusern, ich wollte dann ein großes Hotel, und da gab es ja immer Wartezeiten als Auszubildender früher. Und dann bin ich mit dem Auto nach Hamburg gefahren und bin in alle Hotels und eins hat gesagt, oh, ist gerade einer abgesprungen, können Sie anfangen. Da bin ich ein paar Wochen später angefangen, 2 oder 3.
Tada, und hängen geblieben.
Und hängen geblieben, ja.
Wie bist gerne. Du denn damals in Hamburg angekommen? Wo hast du zum Beispiel gewohnt?
Bei meinem Cousin.
Wo war das?
Der war hier Unternehmensberater. Der wohnte irgendwo in Eppendorf. Das war schon so ein bisschen Luxus alles. Er hatte eine ganz kleine Wohnung. Der war Unternehmensberater. Der war auch ein großer. Der war schon lange. Der war deutlich älter als ich. Stefan, tut mir leid, deutlich ist relativ, aber.
Schöne Grüße.
Hat sich, ja, schöne Grüße. Auf jeden Fall. Der war schon so. Fand ich schon so 90er Jahre Hamburger. Alles, das passt. Das war so die schöne Wohnung in Eppendorf. Oder am Roten Baum war es irgendwo. Stimmt, Roter Baum schon. Es war Roter Baum. Irgendwo Roten Baum schon hier im Keller oder so. Und dann war er immer unterwegs, konnte ich da erstmal kurz wohnen. Weil er hat irgendwas für KPMG in Deutschland beraten und war immer unterwegs. Hm. Dann konnte ich eigentlich bei ihm wohnen für ein paar Wochen, bis ich eine Wohnung hatte. Und da hat es angefangen.
Und du hast dann in dieser Ausbildung irgendwie gemerkt, dass das Barteam mehr Spaß hat als das Gastronomie-Team. Ist das richtig?
Ja,
also die haben mehr Trinkgeld bekommen.
Ja, das war ganz wichtig.
Die waren besser drauf, bekamen die besagten.
Die hatten immer gute Laune, das ist aufgefallen. Also man muss vielleicht ich habe das in einem großen Hotel gemacht, die Ausbildung, Elysée.
Ja.
Habe ich auch gern gearbeitet. Und da gibt es natürlich viele Abteilungen, durch die man auch laufen muss. Und irgendwie was ist ja auch ein bisschen gastronomietypisch, so wenn Leute das lange machen oder als Lebenszeit, sind die so ausgebrannt und genervt und sind immer unfreundlich und grummelig. So, es war so mein Eindruck. Und den Eindruck hatte ich bei dem relativ jungen, kleinen Barteam nicht. Also man durfte eigentlich gar nicht in der Bar arbeiten als Azubi, aber ich habe nebenan im Restaurant gearbeitet und hatte nachts immer ganz viel mit denen so Austausch, weil ich da immer aufgeräumt habe und auch noch für die dann so gespült habe und so. Und da dachte ich immer, die sind gut drauf. Und dann habe ich mitbekommen, wie viel Trinkgeld die da ist. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Hast du gedacht, das hat einen Grund, warum die so gut drauf sind?
Banalitäten des Lebens. Aber, ja. Und dann dachte ich, dann hat mich das auch interessiert. Dann habe ich mich immer mehr, während der Ausbildung habe ich eine zweite Ausbildung angefangen als Trinker. Sprich, ich habe einmal ein Trinkgeld investiert in die Old Fashioned Bar bei Herrn Eberhard am Eppendorfer Weg und in die Harry's New York Bar bei Peter Kalweit. Das waren so meine beiden, so einmal die Woche da und einmal die Woche da, dann war auch alles Trinkgeld wieder weg. Und das hat mir sehr gut gefallen.
Gesunde Kreislaufwirtschaft.
Ja, absolut. Seinerzeit musste man das Trinkgeld ja noch versteuern, aber es war lustig. Also das hat natürlich keiner gemacht. Das wurde immer, ja, das wurde dann wieder schnell ausgegeben. Ja.
Und so wurdest du irgendwie Team Bar, aber hattest ja vorher noch mal kurz mit ein Restaurant das ablasst. Das hast du ja schon
das
erwähnt.
Das war länger, 7 Jahre, ja.
Ja.
Also wir haben auch während der Zeit noch andere Sachen gemacht. Wir haben dann in der Zeit, wo ich das Atlas gemacht habe, haben wir das Streitskino am Jungfernstieg übernommen, haben dann eine Bar reingebaut, die hat nicht funktioniert, dann haben wir es umgestellt, haben wir es verkauft und so. Wir haben ein paar mehr Sachen gemacht, wir haben so ein Kochstudio gebaut.
Ja. Woher kommt dieser Drang zur Selbstständigkeit bei dir?
Weiß ich nicht. Also ich glaube einfach, wenn man so aufgewachsen ist, ist das vielleicht einfach, hat man das so gelernt oder so, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also ich fand auch okay, als Angestellter da zu arbeiten in der Ausbildung und so.
Hättest du ja auch weitermachen können. In der,
ja, meine, irgendwie, weiß ich nicht, das hat sich dann so ergeben. Und dann, wie gesagt, ich muss leider gestehen, es ist alles nicht so groß geplant. Das ist so immer hineingestolpert. Ich habe da angestellt angefangen im Atlas. Als Barmann war halt eine lustige Zeit mit Rainer. Wir haben das nicht zusammen eröffnet. Ich habe das erste Jahr da angestellt gearbeitet. Okay. Und dann haben wir uns aber sehr gut kennengelernt. Dann wollte ich eigentlich weiterziehen, weil ich der Meinung bin, dass man in der Gastronomie oft und viel wechseln sollte, um verschiedene Impressionen zu kriegen. Das war mein ursprünglicher Plan, aber es hat nicht geklappt, weil er dann sagte, bleib doch hier, ich verkaufe den Teil vom Laden und das ist auch ganz cool, mach ich das mal. So.
Aber das ist ja ein Risiko, ne? Das heißt, du bist ja schon ein risikofreudiger Mensch. Also andere würden sich ja denken, einkaufen, dann bin ich ja irgendwie auch mitverantwortlich. Das kann ja auch
schiefgehen. Das habe ich dann nachher so festgestellt, ja.
Bist du so ein Typ, der durch Erfahrungen lernt, ja?
Kann man so behaupten, ja. Würde ich so behaupten, ja.
Okay, und trotzdem hast du dir gesagt, 2007, ich eröffne eine Bar in der Hamburger Innenstadt ohne Fenster.
Ja.
Die Hamburger Innenstadt 2007, die wird nicht voller gewesen sein, als sie heute ist.
Nee, das war so ein, wenn man Wild West guckt, das ist so dieses Modul, wo diese Strohballen durch die Straßen. So ab 18 Uhr war das hier so. Also,
ist ja eigentlich auch eine bessere Barzeit ab 18 Uhr, nicht?
Also, ja, aber die Innenstadt war schon sehr leer. Also man musste ein bisschen den Kontext sehen. Mein Partner Rainer hat, während wir das Atlas betrieben haben, ab 97 hat er, glaube ich, aufgemacht. Ich glaube, 98, 99, irgendwann habe ich mit eingestiegen. Dann haben wir 99, hat Rainer das Angebot bekommen, die Immobilie, wo jetzt das Café Paris drin ist, zu übernehmen. Die hat er mir auch gezeigt, wunderschön. Da war noch gar nicht bekannt, dass da so diese Decken waren. Also da war einfach ein ganz hässlicher Grillimbiss drin mit einer hässlichen Fassade. Und da hat Rainer gesagt, ich mache hier ein zweites Restaurant, ist das okay und so. Ich habe gesagt, ich kann da auch nichts, also ich mache hier gerne das Atlas und so. Dann hat er das Café Paris, also dann haben wir angefangen da abzureißen, weißt du noch, dann sind diese Decken da aufgetaucht und dann dachte man, oh, vielleicht Konzeptänderung, das ist doch ganz hübsch. Und am besten keinem Amt Bescheid geben, sonst gibt's hier kommen hier Leute mit Meinung, das will man auch nicht. Und dann wurde es das Café Paris und dadurch kannte ich natürlich, das war so ab 2000, dann haben wir halt bis 2004 das Atlas gemacht. Ich war auch viel in der Innenstadt hier, kannte das. Und auch das Café Paris, das wirkt natürlich heute auch komisch, weil da war abends nichts los. Also das war wirklich die ersten Jahre ein ganz harter Fight um jeden Gast. Weil mittags in der Innenstadt, das hat sich ja sehr geändert, auch durch Corona. Aber früher war die Mittagsstadt voll mit Anwälten und Anzugträgern und Damen im Kleid. Und da war hier so Business wirklich, hat man Business gespielt. Und die Mittagstische waren voll. Aber so abends war das dann schon anders.
Da endete das Spiel.
Nicht abrupt, die haben sich ja auch, Rainer ist ein gut vernetzter Gastronom immer gewesen, die kannten ja auch viele Leute, hat früher das Pacbo im Thalia-Theater gemacht, das heißt, die hatten noch so eine frankophile Ader, die haben auch viele französisch liebende Gäste angesprochen. Also das Café Paris war jetzt nicht so, dass da gar nichts los war, aber es ist anders, als wenn man das heute, glaube ich, kennt, wenn man da reingeht und denkt, boah, ist das immer so voll. Mhm. Das war, und das Café Paris hat jetzt ja auch mehrere Räume und Etagen, das war halt früher am Anfang alles ganz klein aber ich kannte die Innenstadt und kam dann 2005 wieder nach Hamburg, ich war ein Jahr weg und habe dann mit Rainer auch natürlich viel gesprochen und habe gesagt, ich würde jetzt gerne eine Bar aufmachen, hättest du Lust, mein Partner zu werden, weil ich brauche doch einfach Kapital und ich kannte ihn ja auch schon und dachte, also vielleicht hast du ja Lust mitzumachen. Und dann wurde es zufällig direkt gegenüber vom Café Paris, weil wir diese Immobilie gefunden haben. Und dann haben wir hier angefangen. Und ähnlich wie das Café Paris, die ersten Jahre waren halt sehr... Es waren schon Gäste da, aber die Schwierigkeit, gerade auch in so einem Barbetrieb, ist, reine Bars was ganz anderes als also ich brauche unvernünftige Leute, weil normalerweise spricht ein Barbesuch alles in, also das Problem ist, die meisten Leute kommen halt und wollen, die trinken ein, zwei Drinks, was ja moderat ist und auch gesundheitlich und so, ganz interessant. Nur für die Bar selber ist das ein schwieriges Business. Mhm. So zwei Drinks, denkst du, mach doch vier. So, ich will sagen, man hat natürlich immer so schnell Gäste nach dem Essen. Das ist so ein typischer Moment, wo ich in die Bar gehe. Mhm. Da kann eine Bar nur in der Regel nicht von leben. Also es ist nicht so, dass wir leer waren. Nur um daraus ein Business zu machen, was auch irgendwie funktioniert, muss man halt nicht nur 2-3 Stunden voll sein nach dem Essen, sondern 6, 7, 8 den ganzen Tag oder im Idealfall noch länger. Dann wird es irgendwann auch ein Business. Vorher ist das mehr, das Finanzamt würde sagen, eine Liebhaberei, ja, aber es bringt nicht viel. Mhm. So, aber es hat sich dann auch entwickelt. Aber die ersten 3 Jahre waren hier ähnlich wie im Café Paris auch nicht so gut.
Du hattest da aber auch schon, du hast 2 oder 3 Kinder, richtig?
3.
Der Ältere ist ungefähr 18 Jahre, erinnere ich das richtig? Das ist ja ungefähr die Gründungsphase auch dieser Bar.
Das stimmt.
Und dann hält man durch und guckt, ja, das wird was. Wie kriegt man das hin?
Naja, es war schon anstrengend. War es ja, also
gerade auch mit Familie. Also genau. Es ist ja immer anders, wenn man sich selber durchbringt. Du hast gerade eben gesagt, so die Atlaszeit, da hast du aus Erfahrung gelernt, oh, okay, ich hänge hier auch mit drin, wenn es mal nicht so gut läuft. Doof. Mhm. Dann machst du das hier weiter und hast dann sogar schon eine Familie, die da irgendwie mit dranhängt.
Genau. Und dann wird es natürlich auch schwieriger. Also aber zum Glück der größte Tribute hier natürlich meine Frau, die da auch das unterstützt hat. Und also ist nicht leicht, aber ich weiß es nicht, aber es ist natürlich. Also viel Arbeit und dann versucht man immer noch viel auch Familie irgendwie das alles unter den Hut zu kriegen. Und das klappt mal mehr, mal weniger.
Der Job ist ja eh nicht per se total familienfreundlich, oder?
Würde man als Laie so denken, ja.
Und was sagt man als Profi?
Ich glaube, es ist relativ. Ich glaube, es ist ja so ein, also das, klar, also das, ich weiß nicht, ob es unbedingt familienfreundlich ist oder ob es eher auch darum geht, dass es vielleicht für das persönliche Wohlbefinden nicht so freundlich ist, weil natürlich, also der Job ist ja Schichtarbeit und in der Bar ist ja vielleicht noch spezieller, weil das sehr lange nachts ist. Mhm. Das muss man halt dann mit seinen eigenen Sachen abwägen. Also zum Beispiel, wenn die Kinder sehr jung sind und nicht in der Schule sind, dann ist das eigentlich ein ganz guter Job, weil man so. Also man schläft dann vielleicht ein bisschen kürzer, aber man ist dann zu Hause und ist eigentlich den ganzen Tag, wenn die Kinder so, das ist gar nicht so schlecht, zumindest wenn man auch zu zweit ist, wenn dann einer, oh pardon, jetzt klingelt das Telefon. Mhm. Und das ist dann gar nicht so schlecht. Wenn die Kinder schulpflichtig werden, wird das ein bisschen was anderes, weil dann müssen die ja irgendwie um 7 Uhr aus dem Haus und dann muss man da, das ist so ein Ab, also das muss jeder für sich selber wissen, aber zum Beispiel, man kennt das, ich kannte das früher aus dem Blockhaus, das Élysée gehört zum Blockhaus und
dann ist man automatisch genau, auch bei euch im Block.
Man kennt das alles so und ich habe da auch mal gearbeitet und so. Also auf jeden Fall, da sind ja zum Beispiel ganz viele alleinerziehende Mütter. Das ist ja wirklich Arbeitgeber Nummer 1 in Anführungsstrichen. Also die haben ja, das ist ja deren Business-Konzept so. Mhm. Weil man das, glaube ich, schon sehr gut organisieren kann, weil man so durch diesen Schichtdienst auch mehr Flexibilität hat, auch wenn vielleicht mal. Also ich weiß nicht, ob das unbedingt so pauschal so stimmt, dass Gastronomie unbedingt so familienfreundlich ist, feindlich ist. Würde ich nicht unterschreiben, aber hat natürlich mit einer persönlichen Gestaltung zu tun. Kann ich jetzt, wie gesagt, ich würde sagen, ist gar nicht so schlecht.
Du hast ja auch durchgehalten.
Ja.
Es ist ja aber nicht so, haben wir am Anfang gehört, dass der Gin Basil Smash kam und dann war die Bude voll, bam,
nee.
Und alles Legende, mega,
genau, ja.
Es rollt. Sondern es kam irgendwie schläppchenweise. Mhm. Wo oder schrittchenweise. Wo holst du deine Energie her? Ist die immer da oder hattest du zwischendurch schon mal Momente, wo du dir gedacht hast, das ist doch alles Quatsch
immer.
Hier?
Natürlich. Natürlich, hat man ganz viel. Also, ich bin jetzt nicht so ein Typ, dass man das unbedingt nach außen geben muss, aber natürlich hat man das. Es ist ja auch ganz viel, sind ja auch sehr viele Auf und Abs und dann von allen Seiten, wie gesagt, einmal die vielleicht der Umsatz, aber und da gibt es ja auch ganz viele andere Themen, ob jetzt, ne, wir machen das jetzt 17, 18 Jahre, da gibt es dann auch natürlich, man hat immer viel mit einem kleinen, engen Team gearbeitet, auch da gibt es natürlich Verwerfungen manchmal, die dann nicht so schön sind, wo man denkt, oh, warum ist das jetzt so? Und also es gibt viele Sachen, wo man denkt, wieso ist das so? Und die dann auch enttäuschen und wo man denkt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann denkt man vielleicht auch, geht doch wieder. Natürlich hat man dann 1, 2 Tage schlechte Laune. Das ist nicht so, dass das an mir vorbeigeht.
Du hast ja auch viele andere Sachen gemacht. Du hast den Bitters-Blog gemacht.
Das ganz früher, ja.
Ja, richtig
lange
früh.
Her,
ja, du bist eh
ein
Early Adapter.
Zurückgegangen,
ja, du bist ja eh bei vielen Dingen Early Adapter, ne? Also Blog warst du früh mit dabei. Du hast die Empfehlung eines Trinkers lange gemacht, dann doch. Und frühes Format Podcast, da war das hier noch gar nicht so. In den USA, glaube ich, war man da schon dabei. Hier war das noch so, ach, wirklich, das hören Leute? Glaube ich nicht. Bei dir haben es tatsächlich viele Leute gehört. Genau, Boilerman Bar ist auch so ein Punkt. Du hast Hotelkonzepte bzw. Bar-Gastronomie-Konzepte mit kreiert, mit internationaler Hotelkette, einer, ne?
Mit 25 Hours, ja, die aus Hamburg kommt, ja.
Genau, richtig. Das heißt, du bist schon umtriebig, aber du bist diesem Sektor ja eigentlich, also Sektor Bar, Gastgeber, ich nehme es mal weitestgehend, Gastgeber, Alkoholismus. Nennen wir es, wie es ist.
Genau.
Alkoholismus,
so
doch treu geblieben.
Wunderbar, die Schüssel. Ja, absolut. Ich mag das.
Aber was genau magst du daran?
Das kann ich dir nicht so sagen. Ich mag das einfach. Ich mag, wie gesagt, ich mag meine eigene kleine Bar, weil das natürlich so, ich finde es ein ganz wundervoller Platz. Ich bin hier gerne. Ich finde es toll, was für Gäste kommen. Ich finde, wie sie das entwickelt hat, toll. Ich finde, das hört sich jetzt arrogant an, aber es ist der schönste Platz in Hamburg. Also, das kann ich aber nur zum Arbeiten sagen, weil ich privat nicht hier bin. Aber das ist ich finde immer abends so eine tolle Mischung aus internationalen Gästen. Und ich könnte zum Beispiel eine Bar, wo ich wüsste, hier sind nur die Hamburger und so, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an. Das finde ich gar nicht so toll. Ich mag diese Mischung, dass das hier so ein Platz ist, der jeden Abend anders ist. Wir haben unglaublich viele Hamburger Stammgäste, das freut mich. Aber es ist halt wirklich, hier kommt die alkoholische Welt, die Lust haben noch zu trinken, die kommt hier abends hin, das finde ich toll. Da merkt man auch, dass Hamburg dann doch schon eine recht internationale Stadt ist. Das merkt man mittlerweile natürlich auch im Klientel, was ich ganz toll finde. Und hier ist jeder Abend anders, das gefällt mir sehr gut. Und ich mag mit all ihren Ups und Downs, ich mag die Branche, ich weiß nicht, ich mag das. Vielleicht, ich bin da, ich weiß es nicht, ich bin da aufgewachsen, ich kenne das nicht anders, ich mag das.
Und der Gin Basis Smash macht heute den Laden vermutlich voll, oder?
Ich würde behaupten, es ist nach wie vor natürlich immer so, ich müsste jetzt gucken, aber es ist irgendwie zwischen einem Viertel und einem Drittel vom Gesamtumsatz, ein Drink, ist nach wie vor viel. Und ich glaube schon, das merkt man auch gerade am Wochenende, dass viele natürlich erstmal kommen, um das einmal zu probieren, wenn sie schon in Hamburg sind. Und dann ist es unser Job zu gucken, dass sie es so gut finden, dass sie länger bleiben und sagen, ach, das ist ja ganz nett hier. Ich glaube, es wäre ohne, ich weiß nicht, werde ich oft gefragt, wie wäre es ohne, kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall ganz anders. Ob es dann auch erfolgreich ist, weiß ich nicht, aber warum nicht? Also jetzt steht das dafür, jetzt will ich das ja auch gar nicht mehr umändern.
Du hast es mit diesem Drink ja auch in zahlreiche Bestenlisten geschafft. Du hast Hamburg ja auf die Barkarte, auf die internationale durchaus geholt.
Ja.
Du wirkst
ja, so
auf mich nicht wie jemand.
Und so haben die sich ja verabschiedet jetzt.
Ja, das ist richtig.
Die Stadt hat sich ja verabschiedet von der Internationalität. Tschüss.
Es mag da schwächeln. Ist da ein Gefühl von Stolz in dir? Oder?
Klar, macht mich da stolz. Das freut mich natürlich sehr. Ich freue mich auch nach wie vor, wenn ich dann, das kriege ich viel über Instagram und über WhatsApp, so aus der ganzen Welt, wenn Leute irgendwo trinken und irgendwo ein Gin Basis Smash, dann kriege ich immer Fotos von den Karten und von den Drinks. Manchmal denkt man, könnte grüner, aber
wir werden nicht. Der ist ja extremst Instagram-able, ne?
Ja,
dieser
absolut.
Drink. Der macht sich ja auch sehr gut in diesen
Find
Social Media.
Ja.
Da warst du auch deiner Zeit wieder weit voraus.
Ja, da gab es noch kein Instagram.
Ja, genau.
Aber klar macht mich das stolz. Also, freut mich total.
Wie hat sich denn jetzt in den letzten, ja, nicht ganz, wir runden mal großzügig auf, rund 20 Jahre, Hamburg verändert aus deiner Sicht? Du hast gerade gesagt, du hast es selber angestoßen, das Thema Hafen hat man sich verabschiedet, aber das ist so aus deinem Gefühl irgendwie für
deinen
Bereich.
Hamburg ist ja ein weites Feld. Also wir haben die Stadt selber, also einfach, ich mag die Stadt total gern. Ich mag die Menschen hier und finde ganz viel toll. Muss als Gastronom sagen, spätestens seit Corona wird klar, dass hier die politische Richtung ganz schwierig ist. Ich würde sagen, Hamburg hat da extrem versagt, war extrem, also der Senat, nicht die Stadt, extrem gastronomiefeindlich und das zieht sich sofort. Ich finde sehr wirtschaftsfeindlich. Also sehr viel. Ich will gar nicht meckern, aber so, also ich liebe Hamburg, ich liebe die Stadt. Wir haben tolle Touristen. Das ist ganz viel toll hier. Ich finde, die ersten 20 Jahre Gastronomie hat das gereicht. Mittlerweile merkt man das so von Seiten der Politik viel falsch gemacht wird, wo man denkt, boah, warum macht ihr das so? Aber gut, kann ich eh nicht ändern. Muss man stoisch sagen, das müssen wir, ich kann es ja nicht ändern. Das ist dann so.
Hast du dir schon mal überlegt, selber politisch wirksam zu werden?
Auf keinen Fall.
Ich fände es interessant.
Ich nicht. Ich stehe lieber abends an der Tür und rede dummes Zeug. Ja. Ich rede dummes Zeug sozusagen 100 Meter vom Rathaus entfernt.
Ja, du bist doch schon in
technisch gesehen das Gleiche.
Kommen wir zu deinen Gästen. Wie haben die sich denn verändert in den letzten Jahren?
Na klar, also das Schöne ist ja an der Bar sowieso, das ist so meine Erkenntnis. Früher hätte ich zum Beispiel, also was ich über die Jahre gelernt habe, ist, dass natürlich eine Bar oft ganz anders funktioniert als andere Gastronomie. Soll heißen, ich glaube, dass man in der Bar nicht, also sehr wenig Kunden gibt, die lange Stammgast bleiben.
Ist das auch in Hamburg so?
Nee, also in Hamburg, also ich will dir sagen, das liegt an dem Konzept einer Bar, weil ich glaube, eine Bar hat so seine Zeit in deinem persönlichen Leben.
Ja.
Es gibt so Zeiten, wo man mehr gerne in Bars abhängt und abends trinken geht und so. Das ist oft natürlich auch ein bisschen dem privaten Umfeld geschuldet, wenn man dann irgendwann vielleicht heiratet und Kinder, dann wird das einfach weniger, dass man die Zeit dafür hat, natürlich. Mhm. Ne? Das heißt, es gibt immer so.
Und das Geld?
Das Geld ist mittlerweile auch ein Faktor, glaube ich, so ein bisschen natürlich. Ja. Es ist ein Luxus, das muss man auch wissen. Ne? Also, das, was wir hier machen, ist ein absoluter Luxus. Und dafür gibt es so seine Zeit. Und deswegen ändern sich, finde ich, schon alle paar Jahre auch ganz viel die Gäste. Selbst die Hamburger Stammgäste, weil alle haben so ihre Phase, wo man plötzlich sagt, oh, jetzt habe ich da so Bock drauf, vielleicht bin ich gerade Single, jetzt bin ich wieder mehr in Bars oder ich weiß nicht, was so die Beweggründe sind. Ne? Und dann gibt es wieder eine persönliche Veränderung, dann sagt man vielleicht, ich muss jetzt einen anderen Lebensstil, ich mache jetzt morgen Meditation und bin ganz gesund und trinke keinen Alkohol mehr, dann ist man wieder raus. Also es wechselt sehr. Das heißt, was ich sagen will, wir haben vielleicht anders als vielleicht ein Restaurant, wo man 10, 20 Jahre hingeht, das haben wir eher selten. Es gibt ein ganz paar Stammgäste, die wir schon ganz lange kennen. Aber meistens auch von den Hamburgern sind das immer eher so, ich sag mal, 2, 3 Jahre, wo man die oft sieht. Und dann sind die plötzlich wieder weg. Also plötzlich faden die so aus. Und irgendwann sieht man die nochmal wieder, weil die dann plötzlich nochmal einen trinken kommen. Und dann hört man so eine Geschichte, ach so, hat sich bei dir was verändert. Das ist ganz normal. Also wir haben gar nicht so, ich sag mal so, das und die Gäste wechseln. Was ich sagen will, das ist auch da kurzfristig, die Gäste wechseln schnell. Was man merkt, wir haben deutlich mehr Touristen, was ich sehr positiv empfinde. Also was man in Hamburg merkt, was sich stark verändert hat über die letzten Jahre. Wir haben extrem viele Touristen aus Schweden und Dänemark.
Mhm. So günstig hier.
Genau, die genussmäßig durch Hamburg flügen am Wochenende, weil sie so ein, wir machen mal so ein Gastro-Wochenende in Hamburg, ist so schön günstig. Die gehen dann in die besten Läden, aber ich glaube, es ist vom Pricing her günstiger als wahrscheinlich zu Hause. Mhm. Das merkt man. Also es ist einfach, und ich finde das toll. Also, die haben dann Lust, die wollen auch, die kommen natürlich mit einem anderen Commitment. Die sind jetzt in der Stadt, um 2 Tage wirklich Spaß zu haben.
Die geben Gas, ne?
Ja, die geben Gas. Das ist ja für mich toll. Also muss ich ja sagen. Die kommen ja manchmal um 18 Uhr rein und sagen: Schaffen wir bis zum Essen 4 Drinks? Also von meiner Seite kein Problem. Ich weiß nicht, wie sie dann essen wollen, aber gut. Das ist gut. Das ändert sich sehr. Wir haben, und was ich aber toll finde, zum Beispiel, oft wird ja gedacht, vielleicht auch vom Interieur und vom Look, weil das ja schon so ein bisschen. Gediegen ist vielleicht ein schwieriges Wort, aber so ein bisschen dunkles Haus. Jetzt ist ja auch viel Licht an, sonst ist es ein bisschen dunkler. Aber wir haben zum Beispiel, finde ich toll, ganz viele junge Gäste. Also wirklich, mich fragen immer Gäste, was für Leute kommen? Ich sage, alle. Also wir haben viele, gerade am Wochenende, viele, würde ich verorten, mal eher so um die 20. Aber auch wirklich Gäste bis 60, 70 hoch. Und es ist einfach extrem bunt gemischt, was mir sehr gut, also es ist genau mein Laden. Das freut mich sehr. Ich möchte das gerne so. Ich möchte gar nicht irgendwo eine Richtung sein oder irgend so eine Gruppe oder ein Klischee. Deswegen wollte ich auch immer in die Innenstadt, weil in Hamburg ist es schon, merkt man sehr, Hamburg wie jede Großstadt, wenn man zu groß wird, dann bilden sich ja Kieze. Mhm. Und die sind aber in sich oft sehr engstirnig. Also wenn man in Winterhude trinken geht, dann sind die alle so für sich. Wenn man in St. Pauli, dann ist das so. Also das ist jetzt auch ein Klischee meiner Stadt, aber es ist so ein typisches Phänomen von Städten. Mhm. Und ich finde diese so enge Läden, manchmal ein bisschen, das wollte ich nicht. Deswegen wollte ich unbedingt in die Innenstadt. Weil das so, in der Innenstadt gibt es kein Klischee. Es ist so, da kommen alle hin oder gar nicht.
Es ist zeitloser vielleicht, ne? Weil sowas wie die Schanze ist ja auch sehr trendgetrieben zum Beispiel. Dann hat man einen Trend, der durchs Dorf gejagt wird. Da
und ich gehe da gerne hin, nicht missverstehen. Ich gehe auch gerne auf Sinn. Ich bin gerne in anderen Läden. Aber man hat da, glaube ich, eher so ein. Und klar, ich wollte eine Bar, die international wird und ist. Mhm. Und deswegen wollte ich gerne sehr viele Touristen. Und deswegen, weil ich glaube, das macht so eine, es gibt eine ganz besondere Würze, auch für den Hamburger, dass er einfach hier sitzt und dann um ihn rum plötzlich, man, also wenn man an der Bar sitzt, hat man ja auch oft Gespräche mit den Leuten. Und man lernt hier andere Leute kennen.
Ja.
Es ist halt nicht so immer der gleiche. Es ist nicht immer der Nachbar, der hier kommt oder so. Und das wollte ich eigentlich. Und das ist, glaube ich, sehr gut gelungen.
Das ist so ein Anker für dich dann irgendwie. Was hast du denn über dich in den letzten 20 Jahren gelernt, vielleicht an diesem Ankerpunkt in deinem Leben?
Am Lillion?
Ja.
Oh, und Mengen, kann man, also weiß ich nicht. Aber
Zeiten ändern einen, heißt es ja so schön.
Ja, ja, natürlich. Ja, man nimmt ja jeden Tag was
nicht
mit.
Nicht nur also, Hamburg, sondern auch einen persönlich.
Man lernt kontinuierlich, klar. Mhm. Also weiß ich nicht, es sind Unmengen von Sachen, die man hier lernt. Das war es jeden Tag so, dass man natürlich Dinge mitnimmt. Wie gesagt, ich glaube, meine einerseits mache ich Gastronomie seitdem wir sozusagen da drin aufgewachsen sind, aber natürlich, also ich finde, Gastronomie ändert sich extrem stark. Das ist gerade, also ich finde zum Beispiel gerade die, als wir das Le Lion aufgemacht hatten, gab es, glaube ich, ganz andere Dinge, auf die wir Wert gelegt haben, mit denen wir vielleicht teilweise auch ein bisschen Glück hatten, dass es dann trotzdem geklappt hat, weil die würde ich heute gar nicht mehr so als so wichtig beschreiben oder als so existenziell oder so. Mhm. Also ich, das fängt mit, wir hatten zum Beispiel ja früher, es gab ganz lange so einen Mythos, dass wir zum Beispiel eine Kleiderordnung hätten, weil wir eine geschlossene Tür haben mit einer Klingel. So. Hat mich noch nie interessiert. Weiß ich nicht. Ich finde es eher, meine Erfahrung zeigt doch, dass die Leute, die da manchmal sehr pretentious unterwegs sind, was ihr Aussehen angeht, das sind die anstrengendsten Gäste, die am wenigsten Umsatz machen und eigentlich nur fordern. Also die möglichst nicht reinlassen. Das stimmt auch nicht, aber reinlassen können erstmal alle. Meine Frau guckt gerade so, nein, das war ja auch ein, nein, aber das ist.
Es gibt hier
so,
keine Türsteherpolitik
mehr. Natürlich freuen wir uns, also es geht ja, ich will niemanden bewerten. Das muss ich, aber ich wollte nur sagen, es gibt so Erkenntnis, wo man dachte, ach, alle die so, weiß ich nicht, also ich stelle halt immer mehr fest, dass jeder willkommen ist und man da sein, also ich glaube, dass der Laden für sich schon die richtigen Leute anzieht, weil, okay, man kann hier nicht mit großen Gruppen kommen, man kann keine Reservierung machen. Das
keine
lässt schon
Junggesellenabschiede.
Keine Junggesellenabschiede, aber haben wir auch gehabt letzte Woche, sehr lustig, so ein paar aus England, wo auch kommt rein, die waren einfach gut drauf und das passte auch. So. Mhm. Man lernt da viel über die Jahre. Es ändert sich immer. Also der Laden hat sich auch, glaube ich, ganz viel geändert. Früher war das so, wir waren dann sehr eine Zeit lang, und das wurde dann auch so, glaube ich, mit unserem Erfolg zu viel von meiner Seite auch. Also es ging ja am Anfang, wir wurden sehr bekannt als Classic Bar, wir haben viele Preise gewonnen, waren irgendwie 7x50 besten Bars der Welt und haben ganz viel so Sachen bekommen, Awards. Und dann ging es auch natürlich auch vom Team, weil dann entsteht auch so eine, dass man denkt, wir sind ja richtig gut. Yeah. Und dann wurde alles plötzlich so wichtig, auch die Drinks. Und dann denkt man irgendwann, nee, Leute, wir müssen mal ein bisschen zurückrudern. Also der Drink muss immer gut sein, das ohne Frage. Das war schon immer so. Aber die anderen Sachen sind viel wichtiger. Also
das Erlebnis.
Das Erlebnis, das Licht, die Musik, dass der Gast eine gute Zeit hat und so. Ein bisschen wieder runterkommen. So, das sind so, ich glaube, Wellenbewegungen, die man immer mitmacht. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass die Zeiten sich verändert haben, dass die Zeit, weil dieses Thema Bar, wenn man sich damit auseinanderkennt, natürlich gab es immer Bars in Deutschland, aber das ist so richtig viele Bars und dieses ganze Thema gibt es ja erst seit 20, 25 Jahren. Mhm. Eine Zeit lang war das weg, das gab es in Deutschland nicht so groß. Das war halt ein paar Hotelbars und das Schumanns so als großer Aufhänger zurecht. Viel mehr gab es da nicht. Und dann, ich glaube, wir waren nicht die Ersten, aber ziemlich früh dabei, vor 18 Jahren, dass es so eine tolle Bar außerhalb von einem Hotel gab, die auch so ein bisschen größer und internationaler ist in Hamburg. Und da kam dann in allen großen deutschen Städten immer mehr Bars, die so, und das merkt man zum Beispiel gerade, es wird weniger. Es machen viele Bars wieder zu, weil sich das so ein bisschen ändert, weil die Leute, glaube ich, jetzt für sich so, es ist jetzt da, man kriegt jetzt Cocktails auch überall, man kriegt auch einen guten Espresso Martini in jedem Restaurant, man kriegt einen guten Negroni in jedem Restaurant. Jetzt, glaube ich, muss man ein bisschen aufpassen als Bar, wofür man wirklich steht.
Ja.
Und ich glaube, man steht als Bar für eine sehr spezielle Zeit. Also ich glaube, dass das, was ich eben sagte, ich mag gern dieses Unverbindliche, dieses Kurzfristige, diese Lockerheit. Und ich glaube, so, das sind so love it oder hate it. Also man, es gibt Anlässe für einen tollen Restaurant, für einen tollen Abend im Restaurant. Es gibt aber auch so Anlässe, wo man eher mit seinem besten Freund oder mit drei Freunden lieber in eine lockere Bar geht. Und locker heißt ja nicht, dass hier irgendwie alles ganz wild ist, aber ich glaube, es ist jetzt wichtig, mal zu überlegen, wofür steht mein Lokal wirklich, wofür. Also die Drinks sind immer wichtig und natürlich haben wir auch ein Großteil der Gäste, die sich sehr da, oder nicht ein Großteil, ein Teil der Gäste, die sich sehr dafür interessieren, und die wollen wir auch abholen. Mhm. Aber es gibt auch genug, die einfach sagen, oh, ja, ihr macht doch diesen Basil Smash, mach mir den mal, und wunderbar, wir haben hier eine gute Zeit. Und das ist genauso wichtig.
Also ihr habt hier die Mixology-Nerds, aber eben auch viele Leute, die einfach neugierig sind. Genau,
ich glaube, dass die Mixology-Nerds weniger werden.
Ja.
Und ich finde das nicht schlimm. Das soll nicht heißen, dass wir sie nicht wertschätzen. Ich selber habe ja ein Interesse dafür, aber man merkt, dass sich die Zeiten ändern. So, das war so, ich glaube, das hatte über Corona seinen Peak. Weil Corona war nochmal so ein Peak, wo alle das auch zu Hause, weil man konnte ja nicht ausgehen, hat sich jeder nochmal tollen Alkohol bestellt, irgendwelche YouTube-Videos, irgendwelche Bücher, man hat das zu Hause probiert. Ich glaube, was man jetzt zum Beispiel merkt, ist, dass, und das finde ich gut, also dass die Leute viel mehr Wissen darüber haben, als ich glaube, vor 10 Jahren konnte man als Barkeeper noch relativ schnell blenden und sagen, hier, ich habe hier die große Geschichte, ich weiß, wie es geht. Mittlerweile weiß der Gast das alles selber. Mittlerweile weiß der wahrscheinlich mehr, wie der rumhergestellt wird als ich. Ist mir aber auch egal. Also ich verkaufe dir ja, also ich möchte mich natürlich, ich interessiere mich dafür, ich möchte dir schon sagen, was wir hier für Produkte verkaufen. Aber ich verkaufe dir eigentlich die gute Zeit. Ich verkaufe dir das Erlebnis, Le Lion.
Ja, dazu gehört natürlich auch oftmals die Story des Produkts, was man
genau, hat, ist ein Teil, aber wie gesagt, mittlerweile ist so ein, also ich finde, so ein Status erreicht, dass auch ganz viele Gäste das alles wissen, und jetzt muss man sich nicht mehr so gegenseitig betteln, jetzt kann man wieder trinken.
Ich finde ja, dass so diese Mixology-Nerd-Schiene Menschen ja auch abschrecken kann, ne?
Genau.
Weil man dann das Gefühl hat, oh, das weiß ich alles gar nicht, da stehen 70 Gins irgendwie auf der Karte, keine genau. Ahnung, was nehme ich dann hier? Genau.
Glaube ich auch. Ja, wenn das so zu verkopft verkauft wird, dann will das keiner. Also wollen das nicht alle. Ja, glaube ich auch.
Muss man die Ängste vielleicht, also musste man, glaube ich, früher mehr nehmen. Das wird sich sicherlich verschoben haben, auch nach Corona. Aber Alkohol ist, glaube ich, auch ein Thema. Wir reden so flapsig über Alkoholismus. Das ist natürlich eine harte Geschichte.
Ohne
da
Frage.
Muss man nicht drüber reden.
Mhm. Deswegen trinke ich nicht, wenn ich arbeite.
Das ist, glaube ich, eh ganz gut. Mhm. Aber ich glaube, es ist immer schlecht, wenn man selbst dein bester Kunde ist, ne? In diesem Business.
Alte Drogendealer-Weisheit.
Ja. Und ich glaube, dass der Umgang mit Alkohol sich natürlich auch verändert hat. Kriegt man sowas wie den Gin Basil Smash ohne Alkohol hin?
Ja, also.
Nein, theoretisch ginge das, ne?
Das ist ja eine Glaubensfrage. Also, das Getränk heißt Gin Basil Smash.
Ja. Es gibt alkoholfreien Gin. Ich weiß, das magst du nicht. Ne?
Nee, es gibt auch keinen alkoholfreien. Wurde gerade von der EU verboten. Das ist ein neues. Ja, seit letzter Woche ist nicht mehr erlaubt. Also es gibt keinen alkoholfreien Gin mehr. Das ist ein Mysterium. Und es geht ja nur darum. Also
ein Wacholdergetränk.
Worauf du anspielst, ist, dass ich immer gerne mich über die alkoholfreien Spirituosen lustig mache. Ich glaube aber, dass alkoholfrei trinken ganz wichtig ist, auch in der Bar. Wir verkaufen relativ viele alkoholfreie Drinks oder mehr, deutlich mehr als früher. Und das macht auch total Sinn, das finde ich auch völlig in Ordnung. Weil natürlich Leute mittlerweile einen anderen Kontext haben und sagen, ich muss morgen früh aufstehen, ich muss noch arbeiten. Ich glaube, am Wochenende wird es ein bisschen weniger, da wird schon wieder mehr Alkohol getrunken. In der Woche ist dann oft, dass man vielleicht auch merkt, jetzt wird mehr Alkoholfreies auch getrunken. Ich glaube, wir stehen nach wie vor auch für viele Drinks. Das heißt, es ist nach wie vor jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie 30% der Drinks sind alkoholfrei. So viel ist das bei uns nicht.
Mhm.
Aber es wird deutlich mehr, und das finde ich auch gut. Und ich bin nicht nur so ein großer Freund von diesen alkoholfreien Spirituosen, weil dafür liebe ich Spirituosen zu sehr, als dass ich jetzt jeden Quatsch, der da im Marketing erzählt wird, auch verkaufe und sag, hey, das ist jetzt alkoholfreier Rum. Da muss man sagen, nee, das sind irgendwelche, keine Ahnung, Sachen aus der Lebensmittelindustrie, mit denen wir auch sonst irgendwelche Limos machen oder so, ist alles in Ordnung, aber es ist halt alles nur nicht das, was draufsteht. Man kann es ja trotzdem nehmen.
Hm.
Ich würde es nicht machen, aber muss jeder selber wissen. Aber alkoholfrei trinken kann man ja trotzdem. Kann man auch ohne, dass man sich jetzt vorgaukelt, man würde alkoholfrei, weil alkoholfreie Spirituosen ist einfach, also in sich ja schon Schwachsinn. Spirituose ist Alkohol.
Naja, es ist der Versuch, einfach ein Ersatzprodukt zu schaffen, damit
genau,
man das Gefühl hat, es ist irgendwie
genau.
dasselbe und kann das irgendwie
genau.
mit weniger Erklärung an den
Verstehe
Menschen entspringen, tippe ich mal. Ne?
Ja, absolut.
Aber eigentlich ist es ja spannend, weil man auf dieser alkoholfreien, ähnlich wie beim alkoholfreien Bier, ja kreativ auch nochmal ganz anders tätig werden kann, um da auch ein Erlebnis zu schaffen.
Kann man, ja.
Auf der Mixology-Ebene ohne den Alkohol.
Absolut. Also da soll sich auch jeder ausleben. Und wie gesagt, man kann das auch benutzen. Also wir haben das auch in Hotelbar-Projekten benutzt.
Ja.
Weil da war einfach die Nachfrage größer, es musste schneller gehen. Dann sind wir auch teilweise auf Produkte zugegriffen, weil die auch gesagt haben, nee, wir wollen es gern einfach, dann kauft man halt. Das ist auch in Ordnung. Also das muss jeder für sich selber wissen. Ich selber habe nur für das Le Lion so ein bisschen die Entscheidung, dass ich sage, also alkoholfreie Spirituosen. Also um auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, einen alkoholfreien Gin-Basis-Mash servieren wir hier nicht, weil ein Gin-Basis-Mash enthält Gin. Aber es gibt eine alkoholfreie Variante, wo ein Schuss Soda und so drin ist, die sehr ähnlich ist. Ein bisschen mehr erfrischend. Das ist auch unser meistverkaufter nicht alkoholischer Drink. Mhm. Aber es ist kein, also ich könnte, glaube ich, mehr, also ich könnte jetzt auf die Karte schreiben, alkoholfreier Gin Basil Smash, könnte alkoholfreien, in Anführungsstrichen, Gin kaufen. Das genauso zubereiten, es würde nicht so gut schmecken, aber es schmeckt trotzdem. Und würde wahrscheinlich, dann könnte ich auch 16 Euro dafür nehmen und würde wahrscheinlich noch mehr davon verkaufen. Ich finde es aber komisch, ich mach's nicht. Weil alkoholfreier Gin gibt's nicht, ist Quatsch.
Deine Bar, deine Regeln.
So nämlich, bitte. Ja.
Vollkommen gerechtfertigt. Wir haben schon festgestellt, der Zeitgeist ändert sich, die Gäste ändert sich, die Stadt ändert sich, die Zukunft ist wie immer ungewiss. Das war sie schon immer. Dennoch ist es so, dass wir in herausfordernden Zeiten leben, ja. Bei vielen Dingen. Gibt es Dinge, die dir, wenn mit dem Blick in die Zukunft, auch als Optimist, der du bist und Mensch, der Dinge auf sich zukommen lässt, die dir Angst machen?
Also Angst viel zu viel, aber man merkt schon, dass, also Gastronomie hat sich sehr verändert. Nicht nur bei uns, wir haben, also Corona war ja ein wirtschaftlicher Einschnitt durch politisch auch ein bisschen bedingt, aber auch die Zeit seitdem ist sehr wirtschaftlich herausfordernd, kann ich anders sagen. Und ich glaube, das betrifft viele Kollegen und Kolleginnen so, die auch Bars betreiben oder Gastronomie im Allgemeinen. Da verändert sich, glaube ich, so viel, wie ich mache es 30 Jahre, wie es noch nie gerade gab.
Ja.
Ich glaube, dass im nächsten Jahr auch in Hamburg sehr viel schließen wird. Das Interessante bei Gastronomie ist, dass das in der Regel halt eine sehr kurze Halbwertszeit, das heißt, da geht ein Laden weg, dann sind auch Stammgäste, die sagen, oh schade, es tut mir, das ist auch zu, ernst gemeint natürlich, die sind dann bedauert. Und dann kommt aber nach 2 Monaten ein neuer Laden, dann ist es wieder weiter. Weil Gastronomie hat nicht so eine, hat meist in der Regel nicht so eine hohe Schöpfungstiefe, das geht relativ schnell. Gastronomie ist viel Lage und Bedarf und natürlich gibt es dann irgendwann Sachen, die hervorstechen, wie Sterne-Restaurants, wie, also die sind dann sehr speziell als Marke. Da wird, glaube ich, noch ein bisschen, das ändert sich gerade sehr und das ist schon so, ich habe da auch keine allgemeinen Lösung. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, ja, es ändert sich alles, aber so müssen wir es machen. Gar keine Bedenken. Da ist gerade viel im Wandel, weil einfach Kosten sehr hoch sind und Zurückhaltung im Konsum. Und ich muss zum Beispiel glücklicherweise sagen, bei uns, das ist nicht der Fall. Wir sind nach wie vor gut besucht. Es gibt auch mal so einen Abend, wo man denkt, heute ist ein bisschen weniger, aber sonst kann ich da gar nicht klagen. Das macht mir jetzt nicht Angst, aber ich glaube, das wird die nächsten 2-3 Jahre noch sehr, oder ich weiß nicht wie lang, weil wir die Zukunft ja nicht kennen. Mhm. Aber man muss sich dann einfach anpassen. Ne? Kann man ja nicht ändern. Also man muss dann sagen, wie machen wir das? Wir ändern dann Dinge. So hier und da Kleinigkeiten. Wir werden demnächst ein bisschen mehr Food anbieten. So Kleinigkeiten hier und da. Wir, das will ich schon lange machen. Ich komme immer nicht in die Gänge, weil ich immer zu viel zu tun habe. Ich will eine Happy Hour machen, die keine Happy Hour ist, weil das Wort ist verbraucht. Aber ich will schon so einen kleinen... Muss man halt zusehen, dass man irgendwie sich Gedanken macht.
Das ist so ein Punkt. Man ist im Alltagsbusiness, man hat seine Familie. Vielleicht ist es auch so, dass man sich manchmal ein bisschen älter fühlt, weil man ja jetzt auch die 50 erreicht hat. Wie hältst du die Energie da am Laufen? Oder denkst du dir, beziehungsweise glaubst du, man kann das ewig so machen, dass man sich ständig neu erfindet? Das ist eher die Frage. Die hat man, glaube ich, oft als Selbstständiger. Man geht so mit den Zeiten und muss sich immer so mit erfinden. Ich meine, jetzt kommt noch, KI kann ja auch Drinks erfinden zum Beispiel. Es gibt ja so viele Dinge, die man jetzt machen kann und so. Ja. Wie schwierig ist das für dich manchmal, da immer mitzulaufen und sich eigentlich immer den Zeiten ein Stück weit neu zu erfinden? Denn die Konstante steht ja hier mit dem Löwen.
Genau. Weiß ich gar nicht, wie... Ich glaube, es ist das Los, wenn man selbstständig ist, dass man immer abwägen muss, wie viel mache ich mit.
Ja.
Ich glaube zum Beispiel gar nicht, dass man, also von so ganz vielen aktuellen, also ich bin noch nie ein großer Freund von Trends gewesen. So. Also hier gab es, keine Ahnung, noch nie einen Aperol Spritz oder so. Das geht auch ohne, auch wenn vielleicht viele sagen, muss ja haben. Ich weiß nicht, ob das unbedingt die Lösung ist, zu gucken, was alle machen und dann auch das ein bisschen zu machen, weiß ich nicht. Aber man sollte sich, glaube ich, schon immer wieder überlegen. Es ist ja, also sich anzupassen, aber andererseits muss man ja auch für was stehen. Also wir stehen halt für, ich glaube, eine irgendwo eine Classic Bar in Hamburg außerhalb von einem Hotel, die so, ja, also sie haben natürlich mittlerweile viele Dinge auch in die Waagschale gegossen, der Gin Blazes, Smash, viele andere, viele, also wir sind natürlich, das hilft uns natürlich, dass wir auch eine Reputation haben, ja, die uns mittlerweile zum Beispiel viel internationalen Tourismus bringt, den ich ganz toll finde, weil das die Bar nochmal anders macht und ich glaube, es ist ein enormer Vorteil gegenüber vielleicht einer kleinen Bar in irgendeinem Stadtteil, wo die gar nicht hinkommen.
Nimmt bei dir Druck aus dem System?
Absolut. Also ich glaube schon, dass ich in Hamburg als Bar eine ganz tolle Stellung, dass wir uns die erarbeitet haben. Mhm. Weil wir einfach, deswegen merken wir jetzt vielleicht auch gar nicht so wie viele andere gerade so wirtschaftliche Schwankungen. Haben dann vielleicht ein paar andere Themen. Man muss sich immer wieder, wie gesagt, ich glaube, man muss schon gucken, wie sich Dinge entwickeln. Andererseits muss man sich ganz klar mal committen und sagen, dafür stehen wir, das sind wir. Es ist, ich kann da keine Formel an dir an die Hand geben und sagen, so mache ich das, weiß ich nicht. Es ist ganz viel Bauchgefühl und vielleicht auch viele, also wie du selber schon eben gesagt hast, ich mache einfach ganz viel und davon ist auch ganz viel falsch. Habe ja auch schon vorher also Bars gemacht, die haben keinen interessiert und so. Und dann ab und zu bleibt mal was hängen. Das ist ganz gut mit Basilikum, mit einer guten Gewinnmarge irgendwie.
So, hätte KI diesen Drink sich ausdenken können? Ich sah da gerade eben ein kurzes Zucken.
Ja, ich glaube, das ist eine falsche, ich weiß nicht, also KI ist ja so ein Mode, ein Buzzword. Da packt man ja alles rein, wo man stimmt. Ist ja auch relativ undifferenziert immer. Also natürlich kann KI mittlerweile ganz viele Sachen machen und auch sich Rezepte ausdenken, aber was eigentlich fehlt, ist natürlich diese, also ich glaube nicht, dass das bis jetzt irgendwas Brauchbares, also ich glaube, KI kann dir Rezepte schreiben, die trinkbar und lecker sind. Mhm. Ich glaube, es kann kein Gin Blazes Smash erfinden. Weil es ist halt nur KI.
Worauf können sich die Hamburger 2026 in der Barlio freuen? Du hast gesagt, es gibt ein bisschen mehr
Essen. Auf den Samstagnachmittag.
Und vielleicht eine glückliche Stunde.
Wir wollen jetzt samstags aufmachen. Wir sind noch am Knobeln. Wir machen gerade einen Testlauf. Die nächsten Samstage. Im Moment muss man noch ein Ticket buchen.
Ja.
Bis zum Ende des Jahres. Weil wir immer samstags so ein Daydrinking machen. Also das heißt nicht Daydrinking, es heißt Après-Midi. Das ist viel schöner als der Nachmittag. Mhm. Und Après-Midi ist sozusagen, weil wir festgestellt haben, dass wir machen das selber so, vielleicht auch altersbedingt. Zwar 50 denken wir drüber nach und auch 40 schon. Dass wir festgestellt haben.
Wir wollen früher ins Bett.
Nee, es ist einfach, wir merken das und es gibt ganz viel Nachfrage und jetzt haben wir das mal, wir testen das gerade, weil wir auch das Food da schon ein bisschen verändern und so. Deswegen machen wir es erstmal kontrolliert mit einer festen Anzahl an Gästen, damit wir so ein bisschen, dass man das alles so, das ist schon nett, das ist auch voll, aber nicht komplett unkontrolliert. Mhm. Und die Idee ist ab 2026 den Après-Midi, den Nachmittag, am Samstag ganz sicher und wahrscheinlich auch am Freitag. Müssen wir mal kurz drüber. Wir sind noch in der Findungsphase. Wir knobeln noch, weil eigentlich ist das perfekt. Also mittlerweile ist ja der Freitag ist ja auch schon der kleine Samstag, weil
gut, der Donnerstag ist der kleine Freitag.
Wo ja man gut, das kann man jetzt weiterspielen, aber der Montag ist, ich weiß nicht, aber ich will sagen, also so durch Homeoffice und ganz viele Sachen, also es ist ja nicht mehr so, dass alle jetzt immer hart montags bis freitags in der Verantwortung stehen, sondern da, man hat ja mehr Flexibilität und das Wochenende fängt ja früher an und so oft. Und deswegen vielleicht nehmen wir den Freitag dazu, aber erstmal ist es der Samstag, wo wir sagen, wir machen so eine, ich glaube, das, also mir selber gefällt das einfach extrem gut, am Samstagnachmittag früher anzufangen. Und vielleicht dann auch früher aufzuhören. Und das Schöne ist ja, weil wir unvernünftig sein wollen, jedes 10. Mal nicht früher aufzuhören, sondern weiterzumachen. Und dann wieder das Fischbrötchen auf dem Fischmarkt. Weil man den ganzen Samstagnachmittag durchgemacht hat und Abend und Nacht.
Auch bei dir bleibt die Lust auf Unvernunft.
Total. Ich glaube, das ist der Sinn des Lebens.
Wir haben viel über Hamburg gesprochen. Wir haben eine letzte Frage in diesem Podcast. Die möchte ich jetzt einleiten. Stell dir vor, du müsstest diesen Ort dann doch einmal verlassen. Mhm. Und du hast noch 24 Stunden in dieser Stadt. Was würdest du in diesen 24 Stunden in Hamburg treiben?
Was ich da machen würde? Ja? Dann würde ich meine Frau fragen, ob sie Lust hätte mit mir einen Spaziergang zu machen, der immer daraus, also wir würden irgendwo anfangen, Mittag zu essen in einem guten Restaurant, dann würde man
Hättest du ein Restaurant, das du hier nennen möchtest, oder möchtest du keine direkte Werbung?
Ein paar schöne. Wo gehen wir essen? Meine Frau sitzt. Ja, Cocktail, aber Fischereihafen ist geil. Fischereihafen. Ja, das ist perfekt. Ich würde ins Fischereihafen-Restaurant gehen. Ja, das ist Fischereihafen-Restaurant, da geht man so dreimal im Jahr hin. Mhm. Oder fünfmal oder viermal. Das ist geil. Ja, also vor allem, was ich da geil finde, ist, also der Service ist ein anderes Level. Das ist einfach, das gefällt mir sehr gut da. Ich mag das total. Ich liebe das Fischereihafen-Restaurant. Also nicht als Daily, aber so. wenn man Gäste hat sowieso, weil die sind ja alle so ein bisschen geflasht, das ist so, und das ist ja eine, es gibt manchmal so Läden und da möchte ich eigentlich mit dem Le Lion, ich verbreche gerade deine Frage, Entschuldigung.
Wir kommen darauf zurück.
Es gibt so Läden und das ist eigentlich das, was man, finde ich, immer erreichen sollte als Individualgastronom.
Ja.
Dass die nicht mehr in dieser Welt sind, dass die so für was Eigenes stehen. Dass man eigentlich, wieso ist das so? Wieso funktionieren die so?
Ein Mikrokosmos.
Genau, und das Fischereifenrestaurant ist so. Ist von außen, es wirkt ja alles so ein bisschen behäbig und ein bisschen älter und irgendwie, aber das Essen ist gut und irgendwie ist da immer eine lustige Stimmung. Mir gefällt das sehr gut da. Mhm. Und das möchte ich irgendwann auch mal mit dem Lüli. Also ich glaube, ein bisschen sind wir da schon, dass wir sind so kind of its own. Wir machen so unser eigenes Ding so ein bisschen. Das ist ja auch gut so. Und wie gesagt, ein verlängertes Mittagessen. Vielleicht hat man schon ein, zwei Freunde dabei, sonst würde man die dazu einladen. Und dann geht dieser Nachmittagsspaziergang los, der so, es müsste Sonne scheinen, das wäre gut. Weil dann könnte man so ein bisschen durch die Stadt laufen, hier und da mal anhalten, kleines Getränk, nicht zu viel. Und dann würde man den ganzen Tag so weiterlaufen, sich gut unterhalten. Ich weiß nicht, ob man da noch so Abend ist richtig oder ob man einfach so übergehen von Bar zu Bar und dann irgendwann doch tanzen. Ich mag das gern so, aber irgendwas und dann so auf den Hamburger Berg und tief rein und dann nochmal den Fischmarkt. Man muss dann nur, wenn es der letzte, die letzten, man muss es hinkriegen, dass man muss das Level halten. Das ist ja die hohe Kunst der Profession des Trinkens. Man darf nicht abstürzen. So. Weil das wäre schön, wenn man so 18, das ist toll. Ich mag das gern. Ich mache das selten, aber ich liebe solche Tage, wenn man so einfach laufen lässt und dann wirklich 12, 18 Stunden unterwegs ist und eine gute Zeit hat. Mit guten Leuten. Mit einer kleinen Runde guter Leute.
Das klingt nach einem sehr schönen Tag. Ich persönlich würde dich wahnsinnig gerne mal tanzen sehen. Wer weiß.
Das weiß ich nicht, ob du das möchtest. Kommt drauf an, wenn es dann ganz schlimm wird, dann werden irgendwelche komischen Songs aus der Abi-Zeit gespielt, dann denkt man ja immer noch, man könnte tanzen, man sollte es dann nicht machen, aber gut.
Auch dafür ist Social Media eigentlich nicht schön, man wird mindestens einmal gefilmt.
Ja, das Tolle ist ja, da beneide ich also meine Kinder, ich meine jetzt gar nicht die als Person, aber die Generation nicht für, ist ja vorbei.
Eben. Man also ist immer ja, öffentlich.
Wir haben ja so herrlich, also bis 27, ich habe ja auch die wilde Zeit in der Gastronomie. Man hat das einfach gemacht und es hat keiner dokumentiert und das war schön.
Auf die Zeiten, in denen nicht alles dokumentiert war. Du hast uns heute ein bisschen Einblick gewährt. Ich ja, danke dir sehr für sehr dieses gerne. Gespräch,
Jörg. Hat mich gefreut. Gerne.
Na, Lust auf einen Drink bekommen? Du findest den Link zur Bar Lion in den Shownotes. Und im kommenden Hamburger kannst du noch mehr über Jörg Meyer und seine Bar lesen. Und damit sind wir beim Schlusswort. Obwohl, halt, eine Frage hätte ich noch an dich. Wen möchtest du eigentlich in diesem Jahr unbedingt in diesem Podcast hören? Wenn du den Podcast auf Spotify hörst, schreib es doch einfach in die Kommentare. Oder du schreibst mir eine Mail. hello@soundsandpods.studio. Ich freue mich über Post. Und jetzt kommt das Finale. Grüße und Liebe gehen raus an unseren Sounds and Pots Post-Producer Stefan Enrichkeit, an Laura Matta-Morsch, die das Cover-Artwork verantwortet, und an die Crew vom Hamburger. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast, teile ihn mit Freundinnen und Freunden. Projekte wie diese brauchen deinen Support. Das hilft unseren Gästen und uns, sichtbarer zu werden. Wir hören uns wieder am 15. Februar. Und in 2 Wochen serviert mein Kollege Boris Rogosch wie gewohnt kulinarischen Hörstoff der Extraklasse. Habt eine schöne Zeit bis dahin, kommt gut an in diesem Jahr 2026 und vor allem bleibt gesund. Wir hören uns.
Dies ist eine Produktion von Sounds und Pods Hamburg, Studio für kreative Audioformate.